Architekturcafé.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück im Architekturcafé. Nach einer kurzen Sommer- und Babypause dürfen wir euch heute wieder hier begrüßen. Ich darf das Diskussionsthema servieren und möchte heute über den Wert von Fenstern mit euch sprechen. Man muss ja sagen, dass Fenster eine Notwendigkeit sind, um Licht und Luft in den Raum zu lassen. Gleichzeitig aber entweicht die Wärme des Raums über die Fenster. Heute ist es ja immer noch so, dass die Fenster die Schwachstellen in der konditionierten Gebäudehülle sind. Vor der Jungsteinzeit gab es nur Öffnungen für den Eingang und der war gleichzeitig für Luft und Licht zuständig. Das heißt, es war ziemlich dunkel in den sogenannten Räumen. Später dann gab es auch ladenartige Verschlüsse für die Öffnungen, um ein bisschen zumindest die Kälte draußen zu behalten. Später wiederum in der Bronze- und Eisenzeit wurden dann Tierhäute, die in Öl getaucht waren, vor die Fenster gehangen, um noch ein bisschen besser die Kälte draußen zu lassen. Man hatte also eigentlich immer die Wahl zwischen frischer Luft und Licht oder dem geschlossenen Zustand. Seit den Römern gab es dann erstmalig Glas, das aber noch sehr rau war, so dass zwar etwas Licht in den Raum gelangen konnte, aber es gab keinen anderwertigen Außenbezug. Also das Glas war einfach noch so undurchsichtig in seiner Weise. Später dann, im 2. Jahrhundert nach Christus, gab es dann auch schon glatte Gläser, die eine Aussicht ermöglichten. Das war aber eigentlich nur für reiche oder wichtige Gebäude vorhanden. Im Norden, wo das Klima rauer war, gab es Fensterläden aus Holz ab circa dem 5. Jahrhundert. Und nur kurz am Rande natürlich, neben Material ist natürlich auch eine statische Herausforderung in Korrelation mit der Fenstergröße zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von den sogenannten Fenstersteuern, die zum Beispiel in Frankreich, England oder den Niederlanden eingehoben wurden?
Ja. Davon gehört habe ich schon, aber ich glaube, du kannst wahrscheinlich etwas detaillierter dazu ausführen.
Ja, es war so, dass zum Beispiel in Frankreich ab 1798 oder in England zwischen 1696 und 1851 oder aber auch in den Niederlanden, auch um die Zeit ungefähr, wurden Fenstersteuern eingehoben. Das heißt, dass für jedes Fenster, das in der Gebäudehülle vorhanden war, wurde ein gewisser Steuersatz berechnet. Das führte dann dazu, dass in ärmeren Stadtvierteln oder den sogenannten Mietskasernen die Fenster einfach zugemauert wurden, damit weniger Steuern zu zahlen waren. Das heißt aber, dass auch in den ärmeren Gegenden später dann kaum mehr Fenster übrig waren. Das heißt, die Räume waren teilweise wirklich fensterlos.
Noch interessanter wäre eine Türsteuer gewesen.
Stimmt, aber man wollte ja schon Leute drinnen haben, die mieten. Also eigentlich kann man sagen, ist hier das Fenster ein direktes Abbild von Wohlstand. Also der Bezug zur Außenwelt hat einen gewissen Preis oder ist ein gewisses Statussymbol.
Ja, nice. Also ich kenne das, wie gesagt, aus England kenne ich das Ganze ja, weil ich ja recht oft dort war und es ist tatsächlich so, man sieht das immer noch zum Teil, wenn du halt in gewisse Stadtvierteln kommst, dass da gewisse Fenster zugemauert sind oder dass da, also es ist noch im Stadtbild vorhanden und das ist tendenziell natürlich eher in den Gebieten, ja, wo jetzt nicht unbedingt der Wohlstand herrscht. Ja, also man sieht das tatsächlich noch. Also man sieht es natürlich auch an anderen Dingen, aber das ist ein Punkt, der fällt da schon auf. Das wirkt ein bisschen komisch.
Das heißt, die haben damals damit geflext. Die haben nicht gesagt, mein Haus hat so viel Zimmer und so viel Bäder, sondern mein Haus hat 58 Fenster.
Ja, das ist gut möglich, durchaus denkbar, ja. In Portugal zum Beispiel war das noch bis 2016 der Fall, dass eine Fenstersteuer für Fenster mit sogenannter angenehmer Aussicht zu einer erhöhten Immobiliensteuer geführt haben.
Und wer definiert die angenehme Aussicht? kommt dann das Amt und schaut raus dem Fenster?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube aber, dass es wahrscheinlich relativ klar ist, wenn man es sieht. Zum Beispiel, wie wir in Kyoto waren, und da waren wir in einem Airbnb, und natürlich die Räumlichkeiten allein sind schon winzig, aber dann war da ein Fenster, das haben wir dann aufgemacht, den Fensterladen, und haben direkt auf die gegenüberliegende Häuserwand geschaut. Also vielleicht war ein halber Meter dazwischen, aber ich glaube, dass man sich da einig ist, dass das keine angenehme Aussicht ist.
Aber das Finanzamt muss das ja prüfen.
Es wäre interessant, eben, ich glaube auch, also es wird sicher ja geprüft werden, und eventuell dagegen argumentiert, also ich glaube, irgendwelche Parameter wird es da schon geben.
Ja, bestimmt.
Ich sage mal gerade, Himmelsrichtung wird sicher ein Thema sein. Also das, was du gesagt hast, Jenny, ist sicher auch ein Thema. Gibt es freie Sicht? Gibt es Sichtlinien oder nicht? Wird ein Thema sein. So wie bei Hotels, wenn du ein Hotel buchst, das kannst du auch das billigere Zimmer nehmen, das halt, weiß nicht, Stadtblick hat. Und mehr Blick kostet dann gleich mehr. Also da gibt es auch unterschiedliche Kategorien. Wahrscheinlich ist es da auch ein bisschen unterteilt, und da gibt es dann gewisse Parameter, und je nachdem wird Faktor A, B oder C halt herangezogen. Schätze ich jetzt einmal.
Genau, das denke ich auch.
Und dann musst du halt noch das Glück haben, wenn du auf ein Fenster schaust, dass der Nachbar oder die Nachbarin auch eine gute Aussicht ist oder nicht. Vielleicht wird es dann auch mit einbezogen.
Ja, das ist ein Parameter, der ist natürlich sehr veränderbar.
Veränderbar und subjektiv, ja.
Apropos zugemauerte Fenster. Da gibt es ja von Edouard François das Hotel Fouquet Barrière in Paris. Da hat er eine komplette Fassade, eine Pariser Hausmann-Fassade nachmodelliert, in Beton gegossen und dann an ganz anderen Stellen Fenster reingeschnitten. Kennst du das?
Ja, das ist ein sehr spannendes Projekt. Es stellt ja auch die Frage, ob der Rhythmus der Fassade von den Fenstern bestimmt wird oder nicht.
In dem Fall nicht, ne?
Genau, beziehungsweise ist es genau die Frage danach, ne? Es beinhaltet nicht die Antwort, sondern es ist die Frage.
Und was noch lustig ist bei dem Projekt, dass er, also oft gibt's ja über diesen Fenstern so alte Löwenköpfe, und er hat ja dann sich selber mit seinem Kopf über die Fenster verewigt, beziehungsweise ich glaube auch seine Kinder sind dort verewigt. Wenn man das nicht weiß, sieht man das gar nicht, also es fällt einem gar nicht auf, aber ich finde das ein lustiges Easter Egg, was er sich da geleistet hat.
Stimmt, ja. Wenn man jetzt weitergeht, ist ja die Größe der Fenster in der Geschichte abhängig von der Technologie der Glasproduktion. Also je besser das wurde, desto größer konnten die Fensterfronten werden. Und es gab ja eigentlich immer ein Streben danach, immer diese Balance zu halten zwischen größtmöglicher Fensterfront und geringstmöglichem Verlust von Wärme.
Und jetzt hast du diese Hochhäuser komplett aus Glas.
Genau. Die nächste Frage, die ich mir dann da gestellt habe, war, ist das Äußere wertvoller als der Innenraum, oder wird der Innenraum durch das Äußere wertvoller?
Kommt drauf an, wo man steht.
Genau. Das ist eine spannende Frage. Erstmal kommt drauf an, wo man steht, wie du sagst. Es kommt auch drauf an, was ist das für ein Gebäude? Was ist die Nutzung? Also ich würde mal sagen, das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine, das Wort, was mir jetzt dazu ein bisschen halt einfällt, ist die Perspektive. Welche Perspektive habe ich? Bin ich jetzt in einem Haus drinnen? Da geht es um die Aussicht. Da kommt es natürlich sehr stark darauf an, was ist das für ein Gebäude. Wie ich jetzt meine Wohnung zum Beispiel, in der ich jetzt wohne, mich für die Wohnung entschieden habe, da war die Aussicht einer der Gründe. Ich bin hineingekommen ins Wohnzimmer, habe gesehen, wow, da ist nichts gegenüber. Ich sehe, weiß nicht, weit, weit, weit bis ins Grüne. Also da ist die Aussicht im Vergleich zu anderen Wohnungen definitiv ein Grund gewesen. Aber auch natürlich, dass niemand anderer eine Einsicht hat. Also im Sinne von, mich beobachten kann. Ja? Also wie du gesagt hast, mit der Häuserwand gegenüber, wenn da ein Fenster wäre, dann sieht man sich ja gegenseitig quasi in die Wohnung hinein. Also da ist vielleicht dann die Einsicht auch ein bisschen ein Thema. Da stört es mich weniger, dass ich wen anderen sehe, aber ich werde halt gesehen. Also es kommt ein bisschen drauf an, von wo du wohin schaust. wenn ich ein Fenster habe, zum Beispiel bei einem Laden, dann ist es ein Schaufenster. Das ist ja per Definition dazu da, dass man reinschaut. Also auf jeden Fall das, was drinnen ist, wichtiger. Ne? Also kommt auf die Perspektive an.
Das heißt, eigentlich ist ja der Innenraum von sich aus nicht gut genug, sozusagen. Also er existiert nur im Zusammenhang mit dem Fenster und der Einsicht und der Aussicht und was da gegenüber ist und oder nicht. Es sei denn bei so Räumen wie Casinos, wo der Außenraum komplett ausgeklammert wird, und zwar absichtlich. Und da sieht man ja eigentlich, was für ein Aufwand dann betrieben wird, um diesen Innenraum speziell zu machen. Also dass es tatsächlich die Funktion hat, keine Fenster zu haben. Das ist ja auch eine Funktion dann im Casino zum Beispiel.
Ja, damit die Leute nicht wissen, wie spät es ist. Also ein Gefühl verlieren.
Genau.
Deswegen gibt es auch keine Uhren.
Mir ist dann bei dieser Frage des Zusammenhangs zwischen der Qualität des Innenraums und dem Bezug zum Außenraum natürlich das Farnsworth-Haus eingefallen, von Miss van der Rohe, das ja als architektonisches Juwel gilt, weil der Grundriss so offen ist und weil die Wände gewissermaßen auch offen sind, beziehungsweise eigentlich fehlen sie ja.
Aber das ist doch nicht so gut angekommen, oder?
Nein, das ist bei der Besitzerin, also bei der Bauherrin, tatsächlich nicht so gut angekommen, das stimmt.
Aber da sind wir genau bei dem Punkt, den ich eigentlich vorher gemeint habe. Es ist, ja, es ist ein tolles Gebäude von außen betrachtet. Es kommen ja auch viele Leute, schauen sich das an. Ja? Also es ist ein tolles Gebäude, schön anzuschauen. Aber die Nutzung ist halt wahrscheinlich nicht die richtige. Weil Privatheit, ich meine, manche Leute mögen das vielleicht auch, aber Privatheit hast du darin nicht wirklich. Weil du permanent beobachtet werden kannst. Und selbst wenn niemand da ist, der dich beobachtet, allein die Möglichkeit, dass jemand reinschauen könnte, erzeugt ein gewisses Unbehagen. Ja, also deswegen glaube ich, dass es für eine Nutzung, wo du eigentlich Privatheit haben möchtest, du möchtest das zu Hause ja heimelig haben, kriegst dann vielleicht in dein Eckerl, machst die Vorhänge zu, gehst unter die Decke. Also man sucht irgendwie so ein bisschen, wie wenn man in die Höhle sich zurückgezogen hat. Also man sucht ein bisschen den Schutz, das Heimelige, und das hast du dort halt dann wenig. Insofern ist die Frage, es ist ein interessantes Architekturprojekt, ein architektonisches Juwel, das kann es ja durchaus sein. Ich glaube nur, dass die Nutzung nicht die richtige ist.
Genau, also nicht nur das anscheinend war das Problem für sie, dass sie die Privatheit verloren hat. Sie sagte auch unter anderem zum Beispiel, also ein Zitat ist, das Haus ist durchsichtig wie ein Röntgenbild. Also einerseits eben, wie du sagst, dass die Privatheit fehlt, und andererseits finde ich aber auch interessant, dass sie sich tatsächlich Gedanken gemacht hat über den Blick von außen. Also sie sagt zum Beispiel, Mies spricht vom offenen Raum, aber der Raum ist sehr festgelegt. Ich kann nicht einmal einen Kleiderbügel im Haus aufhängen, ohne mich zu fragen, wie das den Blick von außen verändert. Jede Umstellung von Möbeln wird zum Problem.
Guter Punkt.
Also da ist für sie nicht nur das, wie es innen ist, sondern auch tatsächlich die Frage, wie wirkt das dann von außen? Weil dieses Gebäude anscheinend sehr konzipiert ist, diesen Blick von außen zu haben und nicht, wie es eigentlich bei Fenstern ist, das Rausschauen, sondern mehr das Reinschauen. Wie du vorher gesagt hast, beim Schaufenster, ne?
Ja, genau. Ja. Aber ja, das ist ein absolut guter Punkt, natürlich, weil das Einrichten wird natürlich extrem erschwert. Ja? Weil es ist eigentlich viel, viel vorgegebener, als wenn du jetzt einen Raum hast mit einem Fenster. Da kannst du so gut wie alles machen. Es darf halt vielleicht nicht ins Fenster hineinragen.
Und noch spannender am Thema Fenster, finde ich, weshalb ich mich dem Thema gewidmet habe, war, einerseits haben wir ja vorher über die Fenstersteuer geredet, dass die Fenster immer weiter reduziert wurden, die Fensterflächen, und andererseits haben wir heutzutage aber zum Beispiel in der OEB-3-Richtlinie vorgeschrieben, dass eine Mindestfensterfläche vorhanden sein muss. Also man hat das Gegenteil, ein bisschen den Wert von Fenstern so weit erkannt oder auch festgelegt, dass man sagt, ein Raum muss aber Fenster haben, ein Aufenthaltsraum. Und zwar so und so viel Fläche in Bezug zur Raumfläche.
Mhm.
Und wenn du das nicht hast, dann kriegst du keine Genehmigung, dein Haus zu bauen?
Naja, da sind wir halt bei einem weiteren Wert des Fensters oder eher beim Wert des Lichts, weil du vorher Werte gesagt hast. Im Endeffekt ist es natürlich eine gewisse Lebensqualität, wenn dein Raum mit natürlichem Licht durchflutet ist. Unser Körper reagiert ja auf Licht. Also unser ganzer Biorhythmus ist ja darauf ausgelegt, wann stehen wir auf, wann tun wir was, je nachdem, wie viel Licht wir gerade sehen, empfangen. Ja. So fällt mir zum Beispiel ein, ich habe das ja einmal gesehen, wir waren mit einem Freund gemeinsam in Schweden, in Finnland, und dort aber zum Beispiel waren wir in zwei Unterkünften, in denen es jeweils keine Fenster gab. Null. Ja, also es war, wenn die Tür zu war, war es finster. Wenn du jetzt alle elektronischen Lichtquellen und so weiter ausgeschalten hast, war es wirklich zappenduster quasi, wie man sagt.
Warst du aber zu der Zeit dort, wo es sowieso dunkel war draußen?
Nein, es war ganz im Gegenteil. Es war eigentlich im Sommer und es war draußen wirklich hell bis um 23:30 oder 24:00. Ja, also zumindest halbwegs hell.
Das ist dann suboptimal.
Ne? Ja, genau.
Das ist in mehrerer Hinsicht spannend, weil so wie du gefragt hast, ob das war, als es ohnehin draußen dunkel war, die sind ja ohnehin so lichtgeil. Mhm. Und dann machen sie Räume, wo sie das Licht nicht reinlassen, weil kein Fenster vorhanden ist.
Genau.
Das ist ja witzig.
Weil, so wie du sagst, also das Licht hat ja, je weiter du Richtung Norden gehst, immer mehr Bedeutung. Es gibt ja zum Beispiel auch in den baltischen Staaten oder Finnland, Norwegen und so weiter, da wird ja auch die Sommersonnenwende im Extrem, Midsommar, ja, wird da ja extrem zelebriert. Es sind ja sogar Feiertage, ja, wo wirklich gefeiert wird, dass die Sommersonnenwende ist besonders lange hell und so weiter. Und dann hast du diese Räume. Ja.
Das müsste man in so einem Raum feiern.
Genau. Dass es draußen eigentlich hell wäre.
Genau.
Ja, aber um zurückzukommen kurz auf das, was ich sagen wollte. Dort war halt jegliches Zeitgefühl verloren. Wir sind aufgewacht und gesagt, wie spät ist es? Keine Ahnung. Ja. Das ist irgendwie komisch. Es fühlt sich eigenartig an. Ich glaube, wenn du permanent quasi in einem Raum schläfst, wo es keine Fenster gibt, das macht irgendwie was mit dir und deinem Biorhythmus. Und wenn wir jetzt auf die Norm zurückkommen, die halt dann vorschreibt, es muss eine gewisse Lichteinfall da sein, dann ist das sicher darauf bezogen, dass es einen gewissen Wert der Fenster gibt im Sinne von Lichteinfall, im Sinne von Biorhythmus. Also der Körper reagiert darauf, wenn ich kein Licht empfange oder schon. Das ist, glaube ich, ein wesentliches oder eine wesentliche Aufgabe der Fenster.
Absolut. Es gibt ja auch diese Jalousien, die komplett verdunkelnd sind. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die gerne mit denen schlafen. Ich persönlich finde das unglaublich beklemmend. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich in der Früh aufwache oder mitten in der Nacht und nicht weiß, ob früh ist oder Nacht oder wenn ich nicht auf die Uhr schauen kann. Da muss man halt sagen, ja, okay, das kann man sich aussuchen, ob man die runter macht oder nicht.
Du sollst aber einen besseren Schlaf dadurch haben.
Ja, ich weiß nicht.
es ist schon unterschiedlich, der Schlaf.
Er ist unterschiedlich. Man merkt das ja zum Beispiel auch, wenn du jetzt, wenn ich jetzt am Land bin, ne, bei meinen Eltern und Großeltern in der Steiermark oder in Niederösterreich draußen schlafe, und da ist es natürlich deutlich dunkler. Und das ist schon angenehmer fürs Schlafen. Das merkt man schon, man schläft ein bisschen. Da kommt natürlich auch ein bisschen der Noise-Level dazu und so, also da spielen mehrere Faktoren mit. Aber dort wird es halt auf natürliche Art und Weise dunkel und auf natürliche Art und Weise hell. Ja, also es ist dieser Verlauf da. Und den hast du bei Jalousien oder bei fensterlosen Räumen nicht, weil da ist es einfach dunkel. Da ist es dunkel, wenn du schlafen gehst, das ist dunkel, wenn du aufwachst in der Nacht. Du hast einfach, es gibt auch nicht die äußeren Reize, wie das Licht schon langsam einfällt und dein Körper merkt schon langsam, okay, es wird wärmer, was auch immer. All das passiert nicht. Es ist ein Steady State und aus dem wachst du halt dann irgendwann einmal auf. Ja.
Weil du jetzt das sagst mit am Land, da gebe ich dir vollkommen recht. Als ich noch in Wien gelebt habe, da habe ich auch eine dünklere Jalousie gehabt, als ich jetzt hier habe. Also hier habe ich auch nur einen dünnen Vorhang, der zumindest das, wenn der Mond ins Fenster scheint, das ein bisschen abfedert.
Man am Times Square lebt, dann...
Ja, okay. Ja. Da würde ich mir eine komplett verdunkelnde Jalousie auch einreden lassen, ja.
Oder in Japan gegenüber von irgendeiner Spielhölle, wo die Leuchtreklame blinkt permanent. Da sollte man sich auch was überlegen.
Mucki, weil du Finnland erwähnt hast, in Schweden, habe ich gehört, hängen sich die Leute ein Licht ins Fenster im Winter, damit sie das Gefühl haben, dass da ein bisschen Licht von außen kommt, um auch nicht um 15 Uhr am Nachmittag schon das normale Licht einschalten zu müssen.
Das ist ja witzig. Also sie simulieren quasi, dass da draußen irgendeine Lichtquelle wäre am Himmel.
Genau.
Ach Gottchen.
Klingt irgendwie schön und romantisch, aber wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, traurig. Ja.
Ja.
In Amerika, also vor allem in den USA, da gibt es ja immer die, erkennst du sicher aus den Serien, diese Schiebefenster, die so nach oben geschoben werden. So vertikale Schiebefenster. Mhm. Die sieht man ja bei uns ja nie hier in Europa.
In England hast du sie teilweise.
Ah ja. Ja. Und wisst ihr eigentlich, was der Grund dafür ist, warum die so beliebt sind in Amerika?
Na?
Nein.
Du kannst nämlich dann leicht eine Klimaanlage einbauen.
Also aufs Fensterbrett stellen und dann das Fenster so weit runterschieben, dass sie quasi stabil ist.
Genau.
Und dann fällt sie doch raus. Ja.
Genau, wie bei Seinfeld.
Genau.
Also Fenster können ja auch Mörder sein. Ich habe jetzt gelesen, dass allein in Deutschland im Jahr 100 Millionen Vögel sterben, weil sie gegen Fassaden fliegen. Und das sind 5% der gesamten Vögel im Land. Das ist gar nicht so wenig. Und allein der Bonner Post Tower hat im ersten Jahr 200 Vögel auf seinem Gewissen. Das ist eigentlich ein Riesenproblem, ne? Weil die Vögel sehen, es spiegelt sich ein Baum und die fliegen dann einfach dagegen. Es gibt eine Möglichkeit, um das zu reduzieren. Eine ganz triviale, und zwar einfach weniger putzen.
Sehr gut, dann leiste ich eigentlich einen sehr guten Beitrag zur Vogelrettung, weil da bin ich etwas faul.
So ist es. Genau so ist es, ja.
Passt, dann hab ich jetzt eine Erklärung dafür, wenn ich meine Mutter fragt.
Ich hätte das auch gedacht, aber bei uns fliegen tatsächlich auch die Vögel gegen die Fenster. Also letzten Sommer sind hier 4 Vögel, kleine Vögelchen, gegen die Fenster geflogen. Und ich putze aber auch nicht. Ihr müsst eigentlich Schmutz draufschmeißen anscheinend.
Schaut dann halt ein bisschen aus. Aber das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wie wirkt das denn von außen? Weil du auch gesagt hast, natürlich Fassaden oder Fenster, wenn das zugemauert ist, dann hat man früher sich gedacht, okay, da ist wahrscheinlich eher ein ärmerer Haushalt, der kann sich das Fenster nicht leisten. Was Fenster natürlich schon auch machen, sie zeigen auch ein bisschen, einerseits natürlich einen Einblick, wenn du hineinschaust, da kann man auch ein bisschen was rauslesen. Aber es gibt ja auch diese Broken Window Theorie, woran du ja erkennst oder wo man ableiten lassen, ein bisschen, wenn irgendwo ein Fenster kaputt ist, ja, Scheiben eingeschlagen sind und so weiter. Und es wird nicht repariert, dass sich daraus dann ableiten lässt, dass es tendenziell dann wahrscheinlich bergab geht mit dem Haus, dem Viertel, weil von der Optik her eingeschlagene Fensterscheiben, die nicht repariert werden, da wird öfter eingebrochen, Kriminalität steigt. Wenn das jetzt mehrere Häuser sind, die nebeneinander so stiefmütterlich behandelt werden, dann führt das zwangsläufig dazu, dass das ein Katalysator, ein Verstärker dafür ist, dass das auch in weiteren Häusern passiert und dass das Ganze sich eben, hinunterentwickelt und zu einer Art Slum dann wird. Ja. Das ist ja ähnlich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Auto sehe oder jemand mit einem Auto herumfahren sehe, wo die Windschutzscheiben schon hinnig sind und alles mit Tape irgendwie umwickelt, dass der Spiegel noch hält. Oder wenn ich jetzt jemanden sehe, der mit seinem Handy spielt und da ist schon das Handy komplett zerschlagen und kaputt, dann also denkt man sich auch im ersten Moment, ja, wieso? Der kann sich vielleicht kein neues Auto leisten, der kann sich kein neues Handy leisten. Also es gewährt vielleicht auch ein bisschen einen Einblick, oder man glaubt zumindest einen Einblick zu haben. Das ist natürlich ein Vorurteil, aber ja, auch da haben Fenster oder Scheiben oder Glas, das halt irgendwie vielleicht kaputt ist, gewähren vielleicht einen gewissen Einblick in finanzielle Lage der Leute oder auch einfach, wie wichtig ihnen solche Sachen sind. Also das vielleicht auch noch am Rande erwähnt.
Absolut, so dieser Broken-Window-Theorie, da hat ja ein amerikanischer Polizeichef, ich weiß jetzt nicht, ob es in den USA oder in Kanada war, von so einer Stadt, der hat die ganzen Graffitis entfernen lassen, weil die haben das Stadtbild sehr geprägt und dadurch ist die Jugendkriminalität sehr runtergegangen. Wie du sagst, diese Fenster machen was mit der Gegend.
Absolut, das glaube ich auch. Das erinnert mich eh, wie wir in Tokio waren zum Beispiel auch, ne? Oder generell in Japan. Da war es ja auch so, also hat jetzt nicht per se mit den Fenstern zu tun, aber gleiches Grundprinzip. Wir sind durch die Straßen gegangen und es war kein Müll am Boden. Nix, kein Zigarettenstummel, kein Blattel Papier. Und wenn eines da war, dann ist garantiert irgendeine Japanerin oder irgendein Japaner gekommen und hat das aufgehoben und mitgenommen.
Und das, obwohl gar keine Mistkübel vorhanden waren.
Brauchst du auch nicht, wenn es kein Mist gibt.
Ich tue es sowieso nicht. Ja. Aber dort würde ich noch weniger auf die Idee kommen, irgendetwas fallen zu lassen oder auf den Boden zu werfen. Wenn ich auf einem Musikfestival bin und da schaut es eh aus wie Sau, dann ist mir wurscht, dann haue ich halt meine Dosen dazu. Ja. Das verleitet schon dazu.
Da haben sie auch einen Test mal gemacht mit versteckter Kamera. Da haben sie ein Kuvert mit Geld drinnen neben einem Postkasten auf den Boden gelegt. Und dann haben sie geschaut, was machen die Menschen, wenn sie vorbeigehen und den entdecken. Und einmal war die Situation alles sauber und einmal war die Situation, es war alles verdreckt und Müll drumherum. Und interessanterweise war es am Anfang so, dass die Leute den Geldschein eher mitgenommen haben, wenn es verdreckt und Müll da lag. Aber je höher der Geldbetrag war, desto unrelevanter war das dann, ob da jetzt Müll liegt oder nicht. Und die Leute haben ihn einfach mitgenommen.
Ja, na, glaube ich sofort. Also, wie gesagt, das spielt sicher eine wichtige Rolle.
Das war quasi, tut eine vermüllte Umgebung dich zu einer Straftat eher animieren. Und das ist genau das, was du gemeint hast mit Tokio, wo alles sauber ist, da traust du dich gar nicht, was auf den Boden zu schmeißen. Aber wenn da schon alles vollgemüllt ist, dann denkst du, das ist auch schon wurscht, ne? Und schmeißt eine Cola-Dose hin.
Genau, das zum einen, beziehungsweise das andere, es schreckt halt auch ein bisschen ab und ich bin einmal in Brasilien mit dem Bus gefahren und bin in den falschen Bus eingestiegen, also in die falsche Richtung gefahren und dann war auf einmal die Endstation und ich gesagt, bitte alle aussteigen und alleine der Blick auf die Umgebung hat mir gesagt, ich glaube, ich bleibe jetzt die Viertelstunde sitzen und fahre dann wieder retour, ja.
Hast du viele zerbrochene Fenster?
Ja, genau. Also ja, das macht definitiv was. Aber das ist jetzt, würde ich sagen, per se kein, hat mit Fenstern auch zu tun, ne? Kommt ja auch daher die Theorie, aber das gilt generell, ja. Graffitis, Müll, was auch immer, ja. Aber Fenster sind dann natürlich genauso relevant und ein Thema und wie gesagt, das ist nur noch ein Aspekt. Fenster, die schmutzig sind, weil so sind wir ein bisschen jetzt drauf gekommen, oder die nicht gereinigt werden, oder die zerschlagen sind, auch das hat eine Wirkung und sagt etwas aus.
Aber nicht nur Vögel sind beeinflusst von Fenstern, sondern ich habe auch gehört, Schildkröten. Und zwar, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe nachgeschaut, aber ich habe nichts gefunden, aber ich habe mal gehört, dass in Miami am Strand, also an der Strandpromenade, dürfen Gebäude keine großen Glasfassaden haben. Weil wenn die Schildkrötenbabys dort schlüpfen am Strand, dann spiegelt die Glasfassade so sehr, dass sie glauben, das ist die Spiegelung des Meeres und rennen dann in die falsche Richtung. Und nicht ins Meer, ja.
Ja, das ist fies.
Das heißt, da wird der Status des Fensters oder der Fensterfläche zugunsten des Tierschutzes aufgegeben.
Richtig.
Weil gerade am Strand würde man ja lieber eine große Fensterfläche haben, wahrscheinlich.
Ja. Ich hätte da noch einen Fensterwitz.
Keinen Treppenwitz?
Ich wollte das jetzt auch sagen.
Yes, erster.
Was steht auf dem Grabstein eines Spanners? Er ist weg vom Fenster.
Oh, ein großartiger Witz.
Bravo, ich glaube, damit kann man diese Folge würdelos beenden. Ja, ich danke euch herzlich für die Diskussion.
Ja, danke dir für das Thema.
Ich denke, dass jetzt keine so lange Pause mehr folgen wird.
Also ich bin nicht schwanger.
Sehr gut. Ja, dann möchte ich noch sagen, falls euch das gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen über Kommentare, Likes, Weiterempfehlungen.
Folgt uns auf Instagram.
Genau. Und Bewertungen auf den diversen Podcast-Portalen sind natürlich auch immer gern gesehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, Papa.
Das Zeitfenster ist zu.
Ciao. Auf den hast du lange gewartet, Joshua.